Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio begrüßt Sie Matthias Wetzel. Es gibt sie noch, die reguläre Ministerpräsidentenkonferenz, also die, bei der sich nur die Länder beraten, ohne die Kanzlerin. Ohne Corona ging es aber auch diesmal nicht, auch weil EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Thema Impfen eingeladen war. Berlins regierender Bürgermeister Müller bekam indes Lob vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder und sieht sich so in seinem Kurs bestätigt, erstmal keine weiteren Lockerungen zuzulassen. Das hat unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz beobachtet.
So einig sieht man die beiden selten. Bayerns Ministerpräsident Söder digital zur Pressekonferenz zugeschaltet und Berlins regierender Bürgermeister Müller im Roten Rathaus nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Die sollte zwar nicht zu Corona stattfinden, fand sie dann aber irgendwie doch. Beide, Müller und Söder, stehen eher für einen harten Kurs, was mögliche Öffnungen angeht. Bereits am Dienstag hatte Berlin beschlossen, 7. bis 9. Klässler werden keinen Präsenzunterricht vor den Ferien bekommen. Und auch Theater und Opern bleiben erst einmal zu. Michael Müller.
Ich habe in Berlin nicht alles ausgeschöpft, was an Öffnungsschritten möglich wäre nach letztem MPK-Beschluss. Und wir sehen, wie sensibel diese Situation ist. Und ich sehe auch nicht, dass wir großen Spielraum haben für weitere Schritte. Die Zahlen sprechen einfach eine andere Sprache. Und darauf müssen und werden wir mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen reagieren.
In Berlin kletterte der 7-Tage-Inzidenzwert am späten Nachmittag auf 97,6. Weit ist es also nicht mehr bis zur kritischen 100er-Marke. Bleibt die 3 Tage lang darüber, sind Öffnungen sowieso erst einmal vom Tisch. Freitagabend will sich der Senat zwar noch einmal beraten, auch weil Müller sich am Dienstag noch nicht festlegen wollte, was die Öffnung der Außengastronomie ab kommender Woche angeht. Viel Spielraum bleibt aber in der Tat nicht. Und trotzdem, dass am Samstag in 9 Kultureinrichtungen in Berlin wieder vor Publikum gespielt werden darf, dieses Pilotprojekt verteidigt Müller.
Funktioniert das? Wenn da 500 Leute vor einem Theater stehen, funktioniert das? Wie wird das angenommen? Wie ist die Umsetzung? Wie reagieren die Leute auf solche Maßnahmen? Und kann man dann ein Gefühl dafür bekommen, ob bestimmte Dinge sicher angeboten werden können oder nicht? Ich werde dazu ermutigt von der Berliner Wissenschaft, diese Erfahrung zu sammeln. Weil sonst kommen wir aus dieser Nummer nicht raus in den nächsten Monaten, immer nur mit Einschränkung oder einem Auf-zu-System zu arbeiten.
Ein Schwerpunkt der Videokonferenz war auch der Impfstopp mit AstraZeneca. Zumindest hier kann Berlin, wie auch alle anderen Bundesländer, nun aber noch ein bisschen stärker hoffen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA erklärte den Impfstoff nach einer kurzfristigen Prüfung am Nachmittag für sicher und wirksam. Die Impfzentren in Tegel und Tempelhof hatten sich bereits darauf vorbereitet, so DRK-Präsident Mario Chaya, ab Freitag wieder mit dem Impfen weitermachen zu können.
Birgit Radatz aus der Redaktion für Landespolitik. In Brandenburg muss dann wohl jetzt auch mal gehandelt werden. Bisher legt die Landesregierung hier die Notbremsenvereinbarung eher locker aus. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 100 sollen oder können die Landkreise reagieren, hat Ministerpräsident Woidke in diesen Tagen noch gesagt. Erst ab 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche müssen sie Lockerungen wieder zurücknehmen. Der Elbe-Elster-Kreis hat nun die 200er-Marke überschritten. Wie man dort auf die nächste Zeit blickt, unsere Reporterin Josefine Jahn hat nachgefragt.
Seit etwas über 2 Wochen darf sie wieder Blumenbinden und Tulpenzwiebeln verkaufen, direkt in ihrem Laden, wo sie Kunden empfangen darf. Sollte die Inzidenz allerdings nicht wieder fallen, muss Katharina Tietze ihren Blumenladen in Herzberg ab Montag wieder schließen. Sie wünscht sich einen anderen Umgang mit den Corona-Regeln.
Man sollte wirklich die schweren Erkrankungen berücksichtigen. Dort, wo die Ausbrüche stattfinden, wirklich zumachen, das ist richtig. Aber nicht in einem Landkreis, der so flächengroß ist. Nur weil eine Stadt weiter viele Fälle sind, kann man doch nicht den ganzen Landkreis zumachen.
Von 100.000 Einwohnern in Elbe-Elster sind derzeit 330 am Virus erkrankt. Viele davon haben glücklicherweise leichte Verläufe der Krankheit. Landrat Christian Heinrich Jaschinski gibt der Floristin recht. Nicht allein der Inzidenzwert sei maß- und richtungsgebend. Und er sieht keinen direkten Zusammenhang zwischen angestiegener Inzidenz und jüngsten Lockerungen. Eine mögliche Erklärung für die erhöhten Infektionszahlen.
Etwas leichtfertiger Umgang mit den Verhaltensregeln im privaten Bereich. Nachbarschaftshilfe feiern und in der Arbeitswelt, dass zum Teil auf Arbeitsschutzmaßnahmen nicht sensibel genug reagiert wird, die Möglichkeiten nicht konsequent angewandt werden.
Die Stimmung unter den Herzbergern ist gespalten.
War ja klar, dass die Zahlen wieder höher gehen. Also von mir aus kann wieder zugemacht werden.
Für die Kinder nicht schön und für andere ja mal auf, mal zu, immer das Hin und Her, das finde ich, macht die Leute ja auch kaputt.
Seit gern mal hier der ganze Zeug aus. Macht einen noch verrückt im Kopf.
Bleibt abzuwarten, wie sich die Inzidenz in den nächsten Tagen entwickelt. Floristin Katharina Tietze ist auf alles vorbereitet.
Na, wir werden damit genauso umgehen wie zum letzten Lockdown. Also wir werden die Geschäfte wieder zuschließen und nur noch auf Anruf und Bestellung weiterarbeiten. Was anderes bleibt uns leider nicht möglich. Wir machen das Beste draus.
Das Motto von Corona-Helden, wir machen das Beste draus. Josephine Jahn war im Landkreis Elbe-Elster unterwegs. In der Corona-Krise meiden viele Bus und Bahn, das kann man jeden Tag sehen. Nach einer Umfrage fühlen sich in der Region sogar fast 2/3 der Befragten im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr so sicher. Das hat der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mitgeteilt. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis sich das auch finanziell niederschlägt. Details dazu hat unsere Reporterin Juliane Kowolik.
In den letzten 20 Jahren zeigten die Zahlen des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg nur in eine Richtung, nach oben. Im Vor-Corona-Jahr 2019 beförderten die Unternehmen noch knapp 1,6 Milliarden Menschen. Dieser Trend hat sich dann 2020 schlagartig umgekehrt. Etwa 40% weniger Fahrgäste waren es im Durchschnitt. Der VBB hat in einer eigenen Studie Ende des Jahres 1500 Menschen aus der Region befragt und 60% von ihnen gaben an, sich seit Corona unwohler in Bussen und Bahnen zu fühlen. Vor allem die Brandenburger sind aufs Auto umgestiegen. Das Angebot hat der Verkehrsverbund weiter aufrechterhalten. Deshalb fuhr er 2020 finanzielle Verluste in Rekordhöhe ein. VBB-Geschäftsführerin Susanne Henkel.
Unsere Prognosen rechnen damit, dass das Einnahmeniveau sich auf ungefähr 79% des Vorjahres 2019 einspielen wird.
Ohne den Rettungsschirm im ÖPNV wären wahrscheinlich einzelne Unternehmen pleite gegangen. Der VBB fordert deshalb auch im laufenden Pandemiejahr finanzielle Hilfen von Bund und Ländern. Die Fahrgäste sollen wieder neues Vertrauen fassen, hofft VBB-Geschäftsführerin Susanne Henkel.
Ganz wichtig ist, dass wir den Fahrgästen und denen, die uns kurzzeitig den Rücken gekehrt haben, deutlich machen, dass die Verkehrsunternehmen das Angebot aufrechterhalten. Das heißt, die Menschen von A nach B kommen, dass die Einhaltung der Maskenpflicht nicht nur das Gebot der Stunde ist, sondern auch kontinuierlich überprüft wird und dass die Verkehrsunternehmen alles einsetzen, damit unter den derzeitigen Erkenntnissen die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich ist.
Momentan entwickelt der VBB etwa eine App, die den Fahrgästen anzeigt, wie voll Busse und Bahnen sind. Außerdem setzt der Verbund weiterhin auf das Firmenticket, auch für Arbeitnehmer im Homeoffice. Am Ende können die Verkehrsunternehmer aber nur abwarten und hoffen, dass die Berliner und Brandenburger wieder neues Vertrauen in ihren ÖPNV fassen.
Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat während der Corona-Pandemie Kunden verloren. Juliane Kowolik war das. Wenn man in Berlin und Brandenburg ein Großprojekt plant, dann sollte man wissen, sowas wird selten zum geplanten Zeitpunkt fertig und meist wird es auch deutlich teurer. Ich verschone Sie jetzt mit Beispielen aus der Vergangenheit, aber allem Anschein nach betrifft das auch den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide. RBB-Reporter Philipp Barnsdorf hat die Einzelheiten.
Offiziell hält Tesla am geplanten Produktionsstart im Juli fest. Dieses Ziel erscheint aber immer unrealistischer. So berichtete etwa der Tagesspiegel, dass Tesla bisher weder Wasser- noch Abwasserleitungen verlegt hat. Auch mit dem Bau der Wasserwiederaufbereitungsanlage und der Werksfeuerwehr hat die Firma anscheinend noch nicht begonnen. Fortschritte gibt es hingegen bei den Hallen, in denen die E-Autos produziert werden sollen. Gleichzeitig treibt Tesla die Pläne für eine Batteriefabrik voran. Eine schon beantragte Lagerhalle soll umgenutzt werden als Batteriefabrik, so Umweltminister Vogel. Laut einer ZDF-Reportage will Tesla mehr Geld als ursprünglich geplant in Grünheide investieren. Die Rede ist von knapp 6 Milliarden Euro.
Und damit nähert sich Tesla den finalen Baukosten für ein anderes Großprojekt in der Region, denen für den BER. Philipp Barnsdorf war das. Jahrelang mussten in Berlin Polizistinnen und Polizisten in maroden, schlecht gerüsteten, schlecht gelüfteten Schießständen trainieren. Einige der Ausbilder wurden krank. Nachdem zunächst der RBB über das Problem berichtet hatte, nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Nun ist das Verfahren eingestellt worden. RBB-Reporterin Ute Zill fasst zusammen.
Ein strafrechtlich relevantes Verhalten der Behördenleitung sei nicht zu erkennen, urteilt die Staatsanwaltschaft. Zwar habe es gravierende Mängel gegeben, besonders an der Schießanlage Bernauer Straße, aber ein Zusammenhang mit Langzeiterkrankungen sei nicht zu erkennen. Die Vorwürfe richteten sich gegen Ex-Polizei-Vizepräsidentin Koppers sowie die früheren Polizeipräsidenten Glitsch und Kant.
Ute Zill war das. Am 18. März 1990, also vor 31 Jahren, wurde die letzte Volkskammer der DDR gewählt. Im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist aus diesem Anlass eine Ausstellung eröffnet worden, Corona-konform draußen auf dem Steinplatz am Zoo. Zu sehen sind Fotos, die das Verschwinden der Mauer dokumentieren und an Orte in und um Berlin erinnern, die es so längst nicht mehr gibt. Inforadio-Reporterin Jenny Barke hat als eine der ersten die Ausstellung gesehen.
Es sind teils apokalyptische Szenen auf den Fotos zu sehen. Auf einem Bild hoppelt zum Beispiel ein einsamer Hase über den Todesstreifen. Jüngere Fotos stimmen hoffnungsvoller. Nach dem Mauerfall klettern Menschen auf die Wachtürme. Der Fotograf Robert Konrad hat für diese Szenen über 5000 Mal beeindruckt auf den Auslöser gedrückt.
Es ist auf jeden Fall liegt eine Faszination in dem Ruinösen. Und während ich ansonsten natürlich sehr traurig bin, wenn Bauten kaputt gehen, war es im Fall der Berliner Mauer natürlich gleichzeitig ein großes Fest, dieses Verschwinden zu dokumentieren.
Konzipiert hat die Ausstellung die Robert-Havemann-Gesellschaft. In den kommenden Wochen spricht der Fotograf auf Führungen vor interessierten BesucherInnen über seine Erinnerungen. Dabei will Konrad auch eine Brücke schlagen zum Jetzt, zur heutigen Pandemie.
Ich komme immer wieder eindeutig zu dem Schluss, es war viel schlimmer damals. Also die Beschränkungen heute, in diesem und im letzten Jahr, sind wirklich ein Klacks gegen das, was die Bevölkerung der DDR tagtäglich zu erdulden hatte.
Extra für diese Bilder zum Steinplatz gekommen ist Matthias Rosenberg. Er wollte seine Erinnerungen an den Mauerfall aufleben lassen.
Ich kann mich erinnern, als ich war damals 15, dass ich das verfolgt habe im Fernsehen. Es war alles sehr spannend. Wir sind gezielt gekommen, endlich mal wieder eine Ausstellung, die man auch besuchen darf.
Das Konzept der Open-Air-Ausstellungen hat sich der Bezirk vor 2 Jahren ausgedacht. Bezirksstadtrat Oliver Schroofenegger will den Steinplatz zum Ort gesellschaftspolitischer Themen machen. Für ihn besonders wichtig in der Pandemie.
Gerade in Corona-Zeiten ist es natürlich notwendiger denn je, solche Orte zu schaffen, damit überhaupt noch gesellschaftlicher Diskurs stattfindet.
Die Fotos sind noch bis zum 18. April ausgestellt. Geöffnet ist für alle Kulturdurstigen. Zu jeder Zeit.
Jenny Barke war das über die Fotoausstellung Das Verschwinden der Mauer auf dem Steinplatz am Zoo. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg nachzuhören, wie immer auf inforadio.de und in unserer App.
Inforadio Podcast.